Inforadio Podcast. Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. An der Charité und an den Vivantes-Kliniken in Berlin geht zurzeit nur wenig. Die Gewerkschaft Verdi macht mit einem dreitägigen Warnstreik auf die angespannte Personalsituation aufmerksam. Vivantes war dagegen vor Gericht gezogen, es gebe keine vernünftigen Notfallpläne. Das Arbeitsgericht entschied aber, der Streik ist zulässig. Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller ist optimistisch, dass der Tarifkonflikt schnell beigelegt werden kann, berichtet Jan Menzel aus unserer landespolitischen Redaktion.
Es gehe nur noch um die letzte Hürde. Beide Seiten müssten sich bewegen, sagte Müller, gerichtet an die Klinikleitungen sowie die Gewerkschaft Verdi und die Beschäftigten. Der regierende Bürgermeister bekannte sich ausdrücklich zum Streikrecht. Dieses gehöre zum Arbeitskampf dazu. Falls Arbeitgeber und Arbeitnehmer sich nicht einigen könnten, seien auch ein oder mehrere Moderatoren denkbar, sagte Müller. Vorbild könnte der jüngste Tarifkonflikt an der Charité sein. Dort hatte seinerzeit Brandenburgs ehemaliger Ministerpräsident Platzeck erfolgreich als Schlichter vermittelt.
Auch an der Charité wird ja gestreikt. Hier komme nur eine individuelle Regelung in Betracht, so der Vorstand. Die Gewerkschaft Verdi hatte ab Montag zu Warnstreiks in den landeseigenen Krankenhäusern Charité und Vivantes aufgerufen. Das Brandenburger Gesundheitsministerium ist offenbar überlastet, wegen der Corona-Krise und wegen der afrikanischen Schweinepest. Jetzt gelangte ein brisanter Brief aus dem Ministerium an die Öffentlichkeit. Gerichtet ist er an die Staatskanzlei von Ministerpräsident Woidke. Informationen von rbb-Landespolitik-Reporter Oliver Schosch.
Die Staatssekretärin im Gesundheitsministerium Anna Heyer-Stuffer hat sich in ihrem Brief an Benjamin Grimm gewandt, den Staatssekretär in Woidkes Staatskanzlei. Sie bittet um ein, Zitat, dringendes Gespräch und um einen, Zitat, vereinten Einsatz der Landesregierung, um etwas gegen die Personalnot in ihrem Ministerium zu tun. Vom Ministerium selbst gab es am Dienstag kein Interview zum Brief. Doch dass er an die Presse gelangte, zeigt, dass da etwas faul ist mit der Kommunikation innerhalb der Landesregierung. So sieht das auch Brandenburgs SPD-Fraktionschef Erik Stohn, wobei er dem grün geführten Gesundheitsministerium Vorwürfe macht.
Also generell sind ja Briefe dazu da, dass sie den Adressaten erreichen und sollen eigentlich nicht Dritte erreichen. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Stil, den wir vielleicht in dieser Koalition wieder aufgreifen sollten.
Nun wirkt das Ganze wie ein Hilferuf eines grün geführten Ministeriums, das von seinen roten und schwarzen Koalitionspartnern in Stich gelassen wird. Auch die Erklärung der grünen Fraktionsvorsitzenden Petra Buttke deutet darauf hin.
Wir haben ja als Landtagsfraktion immer wieder darauf hingewiesen, dass das Ministerium mehr Stellen braucht, dass es dort auch aufgrund der verschiedenen Krisen, die dort in diesem Ministerium bearbeitet werden müssen, ausreichendes Personal geben muss. Man muss sehen, dass der Hintergrund dieses Brandbriefes ja die Diskussion im Hauptausschuss ist, die wir neulich geführt hatten.
Der Brief sei im Vorfeld dieser Ausschusssitzung geschrieben worden, in der Hoffnung, dass die Staatskanzlei dann darauf eingeht. Doch das passierte nicht. In der Ausschusssitzung gab es lediglich Kritik von der Opposition. Der linken Abgeordnete Thomas Domres äußerte Bedenken, dass das Gesundheitsministerium überlastet ist. Das merke man vor allem an den vielen nicht bearbeiteten Corona-Entschädigungsanträgen, so Domres.
Also über 50.000 offene Anträge, die nicht bearbeitet wurden, es kann natürlich niemand zufriedenstellen.
Auch viele Bauern, die von den Maßnahmen gegen die afrikanische Schweinepest betroffen sind, wurden noch nicht entschädigt, ergänzte der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler Peter Wieder.
Wenn ich dann feststelle, dass ganz aktuell von den Entschädigungszahlungen 50% gerade mal bearbeitet sind, ist es natürlich schon so, wenn es so eine Querschnittsproblematik darstellt, insbesondere auf der Kumulierung von Problemen, die in diesem Haus sozusagen zu bewältigen sind, dann doch die Frage stellt, ob hier ein stärkeres koordinierendes Eingreifen erforderlich ist.
Koordinieren sollte die Staatskanzlei. Deswegen war Staatskanzleiministerin Katrin Schneider von der SPD in den Ausschuss eingeladen. Doch sie äußerte sich da nur vage.
Wir haben in der gesamten Zeit natürlich unsere Koordinierungsfunktion in der Kanzlei auch wahrgenommen. Das MSGIF ist vielfach unterstützt worden. Darüber werden wir auch weiter sprechen.
Nach dieser für das Gesundheitsministerium offenbar unbefriedigenden Antwort gelangte der Brandbrief an die Öffentlichkeit. Im Brief klagt Staatssekretärin Heyer-Stuffer, dass in ihrem Ministerium und in den beiden nachgeordneten Landesämtern ein Teil der normalen Arbeit wegen der Krisen liegen bleibe. Sie fordert zusätzliches Personal von außen. Genau dazu sollen mittlerweile aber schon Gespräche mit der Staatskanzlei laufen.
Oliver Schosch aus Potsdam über die angespannte Lage im Brandenburger Gesundheitsministerium. Ein Brandanschlag in Nauen von 2015 hatte erneut ein gerichtliches Nachspiel. Damals brannte die Sporthalle ab, in der wenig später Flüchtlinge untergebracht werden sollten. Die zu langen Haftstrafen verurteilten drei Täter, darunter der ehemalige NPD-Politiker Mike Schneider, mussten sich jetzt zusätzlich einem Zivilprozess um Schadenersatzforderungen stellen. Aus dem Landgericht Potsdam berichtet RBB-Reporterin Claudia Stern.
Das Urteil im Zivilprozess gegen Mike Schneider und die beiden Mittäter war schnell verkündet. Knapp 3 Millionen Euro zuzüglich Zinsen müssen sie an die Versicherung des Landkreises zahlen, als Schadenersatz. Zur Urteilsbegründung erklärt Landgerichtssprecherin Sabine Dieselhorst.
Die Kammer hat es als erwiesen angesehen, dass die drei Beklagten verantwortlich dafür sind, dass die Turnhalle in Nauen abgebrannt ist und damit eine zumindest bedingt vorsätzliche Brandstiftung feststeht. Und aufgrund dieser Tatsachen ist sie dann dazu gekommen, dass alle drei verurteilt werden zur Leistung des Schadenersatzes.
In Gesamtschuldnerschaft, so der Fachbegriff. Heißt, die Frage, wer welchen Anteil an die Versicherung zahlen muss, lässt das Gericht offen.
Das ist auch nicht Aufgabe des Gerichts zu entscheiden, wer welchen Anteil oder welche Summe bezahlt. Die Versicherung kann auf jeden Fall von jedem der Beklagten die komplette Summe fordern. Was sie am Ende tut, steht ihr frei.
Wie viel dieses Urteil nun wert ist, lässt sich vielleicht auch daran ablesen, dass bei der Verkündung keiner der Beteiligten anwesend war. Weder Mike Schneider-Komplizen und deren Anwälte noch die Versicherung. Unterm Strich gibt es jetzt einen Vollstreckungstitel, der immerhin 30 Jahre lang gültig ist. Ob jemals Geld fließen wird, bleibt allerdings mehr als zweifelhaft. Gerichtssprecherin Sabine Dieselhorst.
Ich glaube, man kann davon ausgehen, dass keiner der Beklagten in der Lage sein wird, auch in 30 Jahren nicht und mit Privatinsolvenz und ohne jemals die Summe zurückzuführen.
Ob das Urteil dennoch endlich einen Schlusspunkt unter den Fall Mike Schneider setzen wird, müssen nun die Streitparteien entscheiden. Eine Berufung gegen das Urteil ist möglich.
Aus Potsdam, Claudia Stern. In Brandenburg hat die Erntezeit begonnen mit Hoffnungen. Schließlich war der Sommer nicht so brütend heiß wie im vergangenen Jahr. Mehr Regen hat es auch gegeben. Trotzdem muss der Landesbauernverband wieder Einbußen vermelden. Beim Getreide von etwa 10%, berichtet RBB-Reporter Thorsten Südow.
Monatelang sah es gut aus auf den rund 500.000 Hektar ausmachenden Getreide- und Rapsfeldern in Brandenburg. Gut gekeimt im Herbst waren im Februar Millionen Pflanzen vom Schnee gegen minus 15 Grad Frost geschützt. Doch als Gerste, Roggen, Weizen und Haferpflanzen dringend Feuchtigkeit fürs Wachsen brauchten, zogen zu wenige Regenwolken übers Land. So hat es Erik Fechner, der Feldbauleiter vom Süringhof, unweit von Belitz erlebt.
Im Juni hat dann das Wasser gefehlt und es waren Temperaturen bis zu 35 Grad. Und da haben die Kulturen natürlich auch zu tun, haben Stress.
Unterdurchschnittlich nennt Henrik Wendorf, Präsident des Landesbauernverbandes, die Getreideernte zwischen Dedelow und Neuzille mit höheren Hektarerträgen im Norden und Osten Brandenburgs. 3.800 Kilogramm Winterroggen auf einer Fläche von 100 mal 100 Meter, so groß ist ein Hektar zu ernten, bedeutet einen Rückgang von 20% im Vergleich zu 2020.
Die Körner sind da, aber jedes einzelne Korn ist zu leicht. Somit sind wir unter dem Durchschnitt der letzten Jahre und die waren schon durch Trockenheit geprägt. Und wir hoffen jetzt auf überdurchschnittliche Preise.
Immer mehr Brandenburger Bauern versuchen, widerstandsfähige Sorten auszusehen, verdienen mit Biogasturbinenstrom oder regionale im Gemüseanbau ihren Lebensunterhalt, sagt Agrarminister Axel Vogel von Bündnis 90 Die Grünen. Wichtig bleibe, dass Verbraucher auskömmliche Preise zu zahlen bereit sind.
Wir könnten 4-mal so viel Gemüse und Obst in Brandenburg produzieren und hätten immer noch einen Absatzmarkt in Berlin dafür. Das kann alles nicht bedient werden, gegenwärtig insbesondere auch deswegen, weil die Preise nicht gezahlt werden.
Demnächst ist Erntezeit für Mais, Sonnenblumen und Kartoffeln mit guten Prognosen. Leider gibt es auf Brandenburger Apfelplantagen nach dem Frost zur Blütezeit im Mai ein Viertel weniger zu pflücken als im vergangenen Herbst.
Die Ernte Zwischenbilanz in Brandenburg von Thorsten Südow. In Berlin-Schöneberg ist der weithin sichtbare ehemalige Gasometer Wahrzeichen und Baudenkmal auf der Roten Insel. Durchsichtig ist er bislang noch, aber das wird sich in den nächsten 2 Jahren ändern. Die Grundsteinlegung für eine Innovationsfabrik hat RBB-Reporter Raphael Knop verfolgt.
Ich wünsche allen, dass es schnell vorangeht, dass hier die Arbeitsplätze entstehen, die hier entstehen sollen. Und ich freue mich ganz besonders auf die tollen Innovationen der digitalen Schiene, die hier entstehen werden.
Glückwünsche von Wirtschaftssenatorin Ramona Popp und noch ein bisschen Kleingeld finden den Weg in die Zeitkapsel. Dann kommt der Betondeckel drauf, möglichst für eine ganz lange Zeit. Damit ist klar, der Anblick des Schöneberger Gasometers wird sich in den nächsten 1,5 Jahren peu à peu verändern, sagt Investor Reinhard Müller.
Also hier wird ein großes Gebäude reingebaut, gläsernes Gebäude, welches sozusagen an den damaligen Ausbau des Gasbehälters sich anlehnt. Wo dann in den Obergeschossen über 2000 neue Arbeitsplätze entstehen. Und dann gibt es hier ein Kongresszentrum. Und oben gibt es eine große Skylounge in 70 Meter Höhe.
Innerhalb des Gasometers entsteht also ein Bürokomplex mit 1 Meter Abstand zur Stahlkonstruktion. Einziehen sollen zukunftsorientierte Startups und unter anderem die Abteilung Digitale Schiene der Deutschen Bahn. Lange wurde um das Projekt auf dem EUREF-Campus gestritten. Es gab Denkmalschutzbedenken, auch von grünen Baustadtrat Jörn Oltmann, der vom Kritiker zum Befürworter wurde.
Wir haben im Bebauungsplanverfahren Änderungen vorgenommen. Und ich glaube, diese Änderungen, die wir da vorgenommen haben, sind wirklich ein Gewinn. Ein Gewinn auch für den Kiez und für den Bezirk, weil wir eine Erschließungsstraße nicht bauen. Das wird der Schule zugeschlagen. Und wir bauen insgesamt 28.500 Quadratmeter Geschossfläche nicht.
Berlin bekommt also einen weiteren Wissenschaftsstandort. Gleichzeitig wird der alte Gasometer Schöneberg saniert. Für Baustadtrat Oltmann ein Prestigeobjekt in ganz Deutschland.
Das macht es nochmal deutlich, um was es geht. Es geht darum, eine wirtschaftliche Nutzung zu kreieren, damit der Gasometer als solches als Industriedenkmal erhalten bleiben kann. In Lübeck ist das leider nicht gelungen. Dort wurde der Gasometer aus der Denkmalliste herausgestrichen und er wird demnächst abgerissen.
Im Januar 2024 soll in der Sky Lounge, die übrigens für alle zugänglich werden soll, die Eröffnung gefeiert werden. Ganz fertig ist das Projekt EUREF Campus dann aber noch nicht. Investor Müller plant einen direkten S-Bahn-Zugang vom Campus zum S-Bahnhof Schöneberg.
Und das ist auch eine der Zusagen, die wir noch mit der Deutschen Bahn besprechen wollen.
Bis dahin will der Bezirk aber die schmale Kopfsteinpflasterstraße neben S-Bahn und Campus, die Torgauer Straße, für Fußgänger und Fahrradfahrer sanieren.
RBB-Reporter Raphael Knopp. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Nachzuhören auf inforadio.de oder als Podcast. Fast überall, wo es Podcasts gibt.
Inforadio Podcast.